European Data News Hub Podcast.
Mit Nico Tapia. Der Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G kommt in vielen EU-Staaten nur langsam voran. Das berichtet der Europäische Rechnungshof. Der EU-Kommission zufolge sollen bis 2025 alle städtischen Gebiete sowie alle Hauptverkehrswege mit 5G abgedeckt sein. 2030 soll die 5G-Versorgung flächendeckend sein. Schon jetzt hängen viele Länder hinterher. Bei 16 Ländern, darunter Deutschland, besteht nach Angaben der EU-Kommission bestenfalls eine mittlere Wahrscheinlichkeit, das Ziel für 2025 zu erreichen. Der Rechnungshof verweist auf das enorme Potenzial von 5G für Wirtschaft und Gesellschaft. In Pandemiezeiten bevorzugen viele Menschen einen Urlaub an der frischen Luft. Die Hersteller von Wohnmobilen und Caravans kommen der Nachfrage kaum hinterher und freuen sich auf lohnende Geschäfte. Deutsche Unternehmen lieferten 2021 so viele Freizeitfahrzeuge aus wie nie zuvor. Im europäischen Gesamtmarkt mit rund 260.000 neuen Freizeitfahrzeugen bleibt Deutschland mit über 100.000 Neuzulassungen der mit Abstand wichtigste Einzelmarkt. Ab der Jahresmitte bekamen die Hersteller allerdings die Probleme in den Lieferketten und höhere Materialpreise immer stärker zu spüren. In den ersten Januarwochen ist der Flugverkehr in Europa im Vergleich zum Vormonat deutlich zurückgegangen. Laut Angaben der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt, Eurocontrol, seien die Auswirkungen von Omikron nur allzu deutlich. Demnach wurden im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum 2019 nur 70% des Flugverkehrs registriert. Im Dezember waren es noch 78%. Die Zahlen beziehen sich auf die Anzahl von Flügen in mehr als 40 europäischen Ländern, sowohl für Passagiere als auch für Fracht. Angesichts steigender Corona-Fallzahlen und der neuen Omikron-Variante des Coronavirus hatten viele Länder striktere Reisebestimmungen erlassen. Doch wie verkraftet die europäische Tourismusbranche die Corona-Krise? Gab es die befürchtete Pleitewelle? Fragen an Dirk Inger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Reiseverbands DRV. Guten Tag, Herr Inger, ich begrüße Sie.
Guten Tag, Herr Tapia.
Herr Inger, wie groß ist denn die Tourismusbranche in Zahlen ausgedrückt?
Sie ist größer, als man denkt, glaube ich. Die Tourismuswirtschaft steht für 4% der Bruttowertschöpfung in Deutschland, beschäftigt knapp 3 Millionen Menschen. Und dazu kommen nochmal 1,3 Millionen Personen, die die Vorleistungen für diese Waren und Dienstleistungen herstellen. Und damit waren 2019 9% aller Beschäftigten in Deutschland direkt oder indirekt für den Tourismus tätig. Das ist deutlich mehr als beispielsweise in der Automobilindustrie. Und 100.000 Menschen etwa arbeiten in den fast 10.000 Reisebüros und bei den über 2.500 Reiseveranstaltern. Dabei wird übrigens eine Menge Geld bewegt. Die Urlaubsausgaben der Deutschen im Vor-Corona-Jahr betrugen fast 70 Milliarden Euro. Das ist natürlich 2020 und 2021 durch Corona deutlich, deutlich zurückgegangen. Die Ausgaben haben sich mehr als halbiert.
Würden Sie dann sagen, dass die Tourismusbranche systemrelevant ist?
Ja, das ist sie auf jeden Fall. Nicht nur, weil so viele Arbeitsplätze dranhängen, sondern weil der Urlaub, die Geschäftsreise, viele dieser Dinge sorgen auch für seelisches Wohlbefinden. Wir brauchen alle einen Ausgleich zwischen Arbeiten und Freizeit, und der Urlaub ist wichtig, er dient der Erholung, er sorgt dafür, dass wir entspannt und guten Mutes wieder zu Werke gehen können. Und gerade in der Corona-Krise haben wir alle das, glaube ich, gesehen an uns selber, wie sehr wir vermisst haben, kleine Reisen zu machen, länger wegzufahren, den Sommer am Mittelmeer oder anderswo zu verbringen. Das hat hohe Bedeutung und damit sind wir als Branche systemrelevant.
Wie schwer lastet Corona auf der Reisebranche im Jahr 2022?
Das ist immer noch ein richtig schwieriges Jahr. Wir haben 2021 schon mit einem sehr durchwachsenen Ergebnis abgeschlossen. -70% Umsatz haben die Unternehmen gemacht, die wir vertreten, im Vergleich zum Vor-Corona-Krisenjahr 2019. Das ist sehr, sehr viel. Und auch dieser Winter mitten in der Omikron-Welle ist natürlich hart. Das heißt, es finden sehr, sehr wenige Reisen statt. Die Leute sind vorsichtig, zurückhaltend, was man verstehen kann und auch nachvollziehen kann. Aber selbst für das Frühjahr haben wir relativ wenig Buchungen. Mit einiger Zuversicht schauen wir inzwischen auf den Sommer und sehen, dass die Reisesehnsucht da ist, dass die Leute verreisen wollen. Dafür gibt es einige Buchungen auch für den Herbst, aber noch nicht auf dem Niveau, wie das üblich wäre. Und die Durststrecke bis ins späte Frühjahr, in den frühen Sommer, die ist noch recht lang. Und wir hoffen, dass Corona deutlich zurückgedrängt werden kann und damit Reisen ab Ostern wieder möglich sind. Aber das alles wird noch nicht in einem Umfang passieren, wie der üblich ist in einem normalen Jahr.
Und dann kommt ja noch erschwerend hinzu, dass dieses Jahr auch keine ITB stattfindet.
Ja, das ist die dritte ITB, die nicht stattfinden kann, was wir natürlich sehr bedauern. Die ITB ist eine internationale Tourismusbörse, wo sich alle treffen und darüber reden, wie wird denn das Jahr? Und üblicherweise verbreitet die ITB viel Zuversicht, dass sie jetzt zum dritten Mal nicht stattfinden kann, zeigt, dass das mit dem Reisen auch international sehr schwierig geworden ist. Aber wir gehen davon aus, dass sich das Geschäft im Sommer wieder erholen wird, noch nicht ganz auf das Niveau, was wir vor Corona hatten, und hoffen dann im Übrigen auch, dass im kommenden Jahr die ITB wieder ohne Einschränkungen und Störungen stattfinden kann.
Hat es denn in Deutschland die befürchtete Pleitewelle gegeben?
Die hat es zum Glück nicht gegeben. Eine große Insolvenzwelle ist uns erspart geblieben, aber es hat doch eine ganze Reihe von Reiseunternehmen erwischt. Darunter sind eine Reihe von mittelständischen Veranstaltern gewesen, aber auch regionale, durchaus marktrelevante Reisebüroketten, die es nicht geschafft haben, trotz staatlicher Unterstützung. Aber die staatliche Unterstützung hat andererseits auch sehr, sehr vielen Unternehmen geholfen, am Markt zu bleiben. Und die Bundesregierung hat es mit den Überbrückungshilfen geschafft, viele Teile dieser wunderschönen Branche zu unterstützen in einer Art und Weise, dass die Unternehmen am Markt bleiben konnten. Und viele andere europäische Länder, das muss man ehrlicherweise sagen, haben das nicht so hinbekommen. Dafür sind wir sehr dankbar. Und eine besondere Unterstützung hat es aus dem Bundeswirtschafts- und aus dem Bundesfinanzministerium gegeben. Ohne diese Hilfen der Politik wäre die Reisebranche in Deutschland nicht mehr da in vielen und weiten Teilen. Und das müssen wir dabei immer berücksichtigen, auch wenn es sicherlich noch einige wenige Schritte zu gehen gilt.
Haben Sie denn den Eindruck, dass die bisherigen Hilfsprogramme ausreichen?
Die Hilfsprogramme sind sehr wirksam, vor allen Dingen die Überbrückungshilfen, die sehr vielen Reisebüros, aber auch Reiseveranstaltern geholfen haben und vor allen Dingen auch die Regelungen zur Kurzarbeit. Das sind Programme, die designt sind, die noch laufen bis Ende März. Wir glauben, dass das nicht ausreichend ist. Wir glauben, dass es keine ganz großen Programme mehr braucht, aber dass eine Überbrückung über den März hinaus nochmal für einige wenige Monate notwendig sein wird, sowohl bei der Kurzarbeit als auch bei den Überbrückungshilfen. Denn wenn die Omikron-Welle vorbei ist, dann werden die Menschen sicherlich wieder über Urlaub nachdenken. Aber sie werden nicht Montag darüber nachdenken, am Dienstag buchen und am Mittwoch fahren, sondern das wird einige Zeit brauchen, bis das Reisegeschäft wieder in Gang kommt. Und für diese letzte kleine Überbrückungszeit brauchen wir noch einmal die Unterstützung der Politik. Das wird sehr wichtig sein.
Wie ist es eigentlich um die europäische Branche bestellt, wenn die Deutschen, also die Reiseweltmeister, nicht mehr fahren?
Ja, Tourismus ist für ganz viele Länder, nicht nur für Deutschland, von allerhöchster ökonomischer Bedeutung. Das gilt für viele Mittelmeerstaaten, die sehr davon leben, dass sie im Sommer Gäste empfangen aus vielen Teilen Europas. Und wir als Reiseweltmeister aus Deutschland steuern da erheblich zu bei. Weltweit hängen übrigens 330 Millionen Stellen am Tourismus. Und wenn dieser Touristenstrom ausbleibt, dann führt das nicht nur zu starken wirtschaftlichen Schäden, sondern auch zu vielen anderen Effekten, die man gar nicht im ersten Moment auf dem Schirm hat. Beispielsweise Alltagskriminalität nimmt zu, Wilderei nimmt zu, häusliche Gewalt nimmt zu. Und das haben wir in der Pandemie sehen können, dass viele Menschen, die ihren Lebensunterhalt plötzlich verlieren, dann auch in große Bedrängnis geraten. Und das passiert nicht nur weit weg in Ländern des südlichen Afrikas oder anderswo, sondern das passiert auch mitten in Europa. Wir haben das gesehen am Beispiel Mallorcas. Dort sind viele Menschen nicht nur arbeitslos geworden, sondern tatsächlich so hilfsbedürftig, dass sie an Tafeln angestanden haben, um sich Nahrungsmittel zu holen. Und das zeigt, welche großen Verheerungen es macht, wenn der Tourismus zusammenbricht und in einigen Zeiten gar nicht mehr stattfinden kann.
Welche Herausforderungen gibt es denn neben Corona, Beispiel Klima oder Nachhaltigkeit?
Ja, das ist die große Herausforderung für uns alle als Gesellschaft, aber auch für Urlaubsreisen. Es geht um die Frage, wie können wir Urlaubsreisen klimafreundlicher machen? Und dabei müssen wir, glaube ich, alle Dimensionen der Nachhaltigkeit in den Blick nehmen. Einerseits den Klimaschutz, aber auch die soziale und wirtschaftliche Dimension der Nachhaltigkeit. Denn wenn Menschen nicht am Wohlstand teilhaben können, wenn sie kein Einkommen erzielen, dann werden sie kaum in der Lage sein, das Klima zu schützen. Aber das ist die große Aufgabe. Wir müssen den CO2-Ausstoß deutlich reduzieren. Das gilt auch für Reisen. Ein Großteil des CO2-Ausstoßes entsteht durch den Transport und häufig bei der Nutzung des Flugzeuges macht das eine große Rolle aus. Und deswegen müssen wir mit den Emissionen in diesen Bereichen besonders deutlich runtergehen, dann aber auch schauen, was passiert auf dem Weg zum Flughafen, auf dem Weg vom Flughafen, in dem Zielland, in der Destination zum Hotel. Und was können auch die Hotels beitragen? Das sind die Aufgaben, die wir uns für die nächsten Jahre vorgenommen haben. Wir sind da Teil der Lösung und wollen hier Verfahren etablieren, mit dem wir am Ende zu einem CO2-neutralen Urlaub kommen. Das wird ein paar Jahre dauern, aber anpacken wollen und müssen wir das jetzt.
Haben Sie denn festgestellt, dass die letzten 2 Jahre zu neuen Trends geführt haben?
Das haben wir, denn der Urlaub wird vielfältiger, er wird anders, er verändert sich an vielen Stellen. Wir haben das gesehen, dass Urlaub in Deutschland hohe Konjunktur hat. Urlaub in Deutschland war immer schon besonders beliebt und hat nochmal an Attraktivität gewonnen. Gleichzeitig ist auch der Badeurlaub rund um das Mittelmeer nach wie vor sehr attraktiv und an einigen Stellen, da wo das möglich ist, sind es auch Fernreisen. Aber wir haben gesehen, dass sich Urlaubsformen verändert haben. Der Urlaub in der Ferienwohnung, im Ferienhaus hat an Bedeutung gewonnen. Urlaub auf dem Land ist einer der Trends, die wir sehen. Und all das, was mit mobilem Urlaub zu tun hat, mit Camping, mit Wohnmobilurlaub, mit Caravaning, aber auch kleinere Hotels zum Beispiel. Und wenn man sich Caravaning anschaut, das nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa im Trend ist, dann ist der Markt für diese Freizeitfahrzeuge um knapp 10% gewachsen im vergangenen Jahr. Und wir gehen davon aus, dass dies auch im kommenden Jahr der Fall sein wird. Und wenn wir dann schauen, was passiert im Moment eigentlich bei Reisebüros und Reiseportalen für diesen Sommer, dann stellen wir fest, dass Flugpauschalreisen sehr beliebt sind. Dieses Jahr offensichtlich vor allen Dingen ins östliche und westliche Mittelmeer. Das heißt, Spanien und die Kanaren spielen eine große Rolle mit den Balearen zusammen, aber auch Griechenland und die Türkei und Portugal und Kroatien. Wir sehen, das scheint ein Trend zu sein, dass die Urlaubswilligen und Reisewilligen sich in diesen eher unsicheren Zeiten für Ziele entscheiden, die sie bereits kennen und in denen sie sich wohlfühlen. Und das hat sicherlich auch etwas mit Corona zu tun. Und dann gibt es noch einen weiteren Trend, nämlich die Reise mit dem Auto oder mit der Bahn, also an Ziele, die dort ganz gut zu erreichen sind, beispielsweise Italien. Da spielt möglicherweise die Sorge eine Rolle, dass wenn sich eine Corona-Situation wieder ergeben sollte, dass man dann mit dem Auto oder der Bahn schnell wieder zu Hause ist. Also das sind einige Trends. In Deutschland wird vor allen Dingen die Nord- und Ostsee wieder zu den besonders befragten Zielen gehören. Und bei den Fernreisen zeichnet sich ein Trend ab für die Malediven, die Dominikanische Republik und auch die USA. Und auch die Kreuzfahrten werden in den kommenden Monaten wieder sehr deutlich gebucht werden. Das alles hat zu tun mit dem Thema Sicherheit im Übrigen. Die Pauschalreise bietet ja eine Verpflichtung des Reiseveranstalters, sich zu kümmern, in Gefahrensituationen dem Reisenden beizustehen, gegebenenfalls auch eine Rückholung zu organisieren. Und diese zusätzlichen Verbraucherschutzmerkmale spielen eine große Rolle für die Urlauber in diesem Jahr.
Danke für das Gespräch, Herr Inger.
Herzlichen Dank.
European Data News Hub, das Daten-News-Portal von europäischen Nachrichtenagenturen rund um die EU. www.ednh.news